Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit So tief die schwere See beschäftigen. Das ist unsere Übersetzung von Alas for the Awful Sea. Ein Titel, der nicht sehr leicht zu übersetzen war, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Die Übersetzung ist nicht ganz nach dem 1000 Affen mit 1000 Schreibmaschinen-Prinzip entstanden, aber ich würde sagen, wir haben ein halbes Dutzend sehr kluger Leute für eine gute Woche beschäftigt.
Oh ja.
Und verschiedene Bruchstücke der Übersetzung hin und her geworfen, bis wir das So tief die schwere See hatten. Und bisher scheint es gut anzukommen.
Ich glaube auch, ich habe ja noch eine ganze Liste, also Sachen, die wir drin haben wollten. Das Meer, Wogen, die Brandung, Gischt, Gezeiten.
Lange Zeit haben wir mit dem Arbeitstitel Owe die See gearbeitet. Das lief auch ganz gut.
Ja.
Aber naja.
Alas ist einfach schwierig, ne? Das ist eben kompliziert. Wäre ja immer noch für Märtyrium gewesen.
Der Name ist ja auch nur eins. Eigentlich geht es ja auch darum, was dann hinter dem Namen sich verbirgt.
Nämlich. Genau. Ein weiteres Spiel aus der Reihe Powered by the Apocalypse. Und diesmal geht es allerdings nicht um ein Fantasy-Genre oder sowas, sondern es geht um ein nautisches Setting im frühen, mittleren 19. Jahrhundert an den düstergrauen Küsten von England.
Generell ist das Spiel was für jeden, der Maritimes mag, der die See mag und Seemannsgarn und die Vorstellung an den rauen Küsten, so Schottland, Hebriden, die britischen Inseln zu befahren und dort in einer turbulenten Zeit des Umbruchs, viktorianische Zeitalter beginnt, aber es gibt noch Segelschiffe und die Industrie beginnt eben um sich zu greifen und die Fischer müssen entscheiden, ob sie jetzt die alten Wege verlassen wollen und die neue Zeit anbricht oder nicht. Da fährt man eben durch diese See und erzählt düstere Geschichten über das Meer und die Leute, die darauf fahren.
Ich fand das ganz interessant in einem anderen Podcast, den ich gerne höre. Das ist der Blood and Mud Podcast, der sich so mit düsteren, grimmen Rollenspielen beschäftigt. Also die haben dann irgendwie über den Dämonenfürsten berichtet oder auch über Warhammer oder auch über Forbidden Lands oder sowas. Da hatten die eben auch ein Interview mit den beiden Macherinnen des Spiels. Und ich fand das ganz interessant, denn So tief die schwere See ist schon ein recht düsteres Setting, auch wenn es eben im ersten Moment vielleicht gar nicht so daherkommt.
Die Kurzbeschreibung, die mir auch andere sozusagen gesagt haben, die das gespielt haben und wie sie es empfunden haben, ist, man kann sagen, es ist wie Moby Dick meets Cthulhu. Also man hat eine recht düstere, tragische Grundstimmung, die gespickt ist mit teils übernatürlichen Elementen und einem gewissen auch investigativen Charakter zum Teil. Aber es geht weniger um das Übernatürliche, sondern um die menschlichen Schicksale und was Menschen tun, was sie wollen und wie das ihr Untergang sein kann oder auch nicht.
Das Unheimliche oder das Übernatürliche ist sehr dosiert nur eingesetzt. Also ist ganz leicht. Ist schon sehr fest verwurzelt in der Realität, das ganze Setting. Und es geht wirklich um die Leute, die eben in diesen kleinen Küstendörfern leben und eben ihr etwas einfaches Leben dann fristen oder eben auch schauen müssen, wie sie eben mit der veränderten Zeit umgehen, beziehungsweise mit den seltsamen Dingen, die eben an der Küste vielleicht angespült werden oder so.
Man hört es schon, also es geht sehr viel um das Meer. Das ganze Spiel dreht sich um das Leben auf dem Meer und mit dem Meer. Oder gegen das Meer, je nachdem. Und man spielt auch, also die Charaktere, die Spielgruppe, das ist sozusagen die Ausgangsposition, spielt die Besatzung eines Schiffes. Die wichtigen Personen an Bord sozusagen eines speziellen Schiffes, eines kleinen Händlers zum Beispiel, eines Walfängers oder eines Forschungsschiffs, wie auch immer, das eben zwischen diesen Inseln kreuzt. Und die Spieldesignerin Hayley Gordon und Viandro haben den Schwerpunkt darauf gelegt, dass das Schiff sozusagen gleich bleibt, der Ausgangspunkt für die Gruppe ist und die Gruppe sich zwischen verschiedenen Teilen des Settings bewegt, zwischen verschiedenen Punkten, verschiedenen Siedlungen. Das sind also Fischerdörfer, Hafenstädtchen, kleine Inseln oder so. Und überall dort hat man sozusagen eine kleine Sandbox, die man sich zusammen aufbaut, eine Inselwelt und jeder Punkt auf dieser Karte, da leben, überall wo Menschen leben, haben Menschen Probleme. Probleme mit der See, Probleme mit der Gemeinschaft, in der sie leben und überall sind menschliche Schicksale am Werk und die Charaktere geraten überall dazwischen und müssen dann früher oder später irgendwo Partei ergreifen und mit den Konsequenzen leben, die das hat. Das ist so die Idee. Schwierige Entscheidungen, viele Grautöne. Es ist nicht gut gegen böse, sondern es sind ganz andere Konzepte, die da eine Rolle spielen. Und man muss entscheiden, was für was entscheidet man sich? Und es kann auch sein, dass eben nicht jeder in der Gruppe das gleich sieht und das sorgt dann möglicherweise für Konflikte innerhalb der Gruppe oder eben der Welt.
Da bietet sich das Regelsystem natürlich an. Also das kennen wir ja auch schon von Dungeon World her, dass die Figuren alle sehr erstmal untereinander verknüpft sind mit entsprechenden Banden. Aber dass sie auch noch alle einzigartige Spielzüge haben. Und hier in diesem Fall haben die Figuren sogar, ist die Charaktererschaffung zweigeteilt. Also man hat einmal eine Rolle und dann anschließend noch ein Motiv. Dazu kommen wir gleich. Aber wollen wir ganz kurz einmal schauen, für Leute, die vielleicht diese Apocalypse World Sachen noch nicht kennen, wie funktioniert denn grundsätzlich das Regelsystem? Was brauche ich für Würfel und wie läuft das, wenn ich einen Spielzug mache?
Es klang ja bereits schon an, es ist ein sehr storylastiges Rollenspiel. Also das PBTA-System ist ja bekannt dafür, dass es im Grunde Story-Games sind, die aber trotzdem einen sehr robusten Regelkern haben. Die Regeln sagen dir, geben dir Hinweise, in welche Richtung sich die Story weiterentwickelt. Und Spielzüge funktionieren so. Wer es Dungeon World kennt, der weiß das hier schon. Man beschreibt, was man tut. Und bestimmte Beschreibungen, bestimmte Handlungen lösen Spielzüge aus. Spielzüge sind die einzelnen Regelelemente. Und jeder Spielzug sagt mir, also ein Wenn-Dann-Frage zum Beispiel, wenn du jemanden einschüchtern willst, würfle auf Kraft beispielsweise. Wäre eins der Attribute, würfelt man drauf und dann sagt es dir, wenn du eine 10 oder mehr würfelst, dann passiert Option A und wenn du nur eine 7 bis 9 würfelst, passiert Option B und wenn du eine 6 oder weniger würfelst, das ist ein Misserfolg, dann macht die Spielleitung ihren Zug. Also man würfelt immer mit 2W6 und rechnet einen Wert drauf, der liegt zwischen 0 oder plus 3 liegt ungefähr und hat dann einen festen Zielwert, nämlich 10 plus will man erreichen oder doch zumindest eine 7 oder mehr.
Das ist im Grunde alles. Die Charaktere werden gebaut mit Charakterbüchern. Das heißt also, man kommt sehr schnell in das Spiel rein und komplexer werden die Regeln nicht mehr. Also das war's im Grunde genommen. Wer Dungeon World kennt, kann im Grunde sofort loslegen.
Genau, Charakterbücher heißt, alles, was ich über die Charakter wissen muss, steht auf meinem Charakterbogen. Ich muss also nicht das Buch aufschlagen bei der Charaktererschaffung und nachlesen, sondern es ist bereits alles auf meinem Charakterbogen verzeichnet und ich muss nur Auswahltreffen ankreuzen oder Felder ausfüllen.
Es stehen natürlich viele Berufe aus dem Bereich der Nautik zur Auswahl. Das heißt, wir haben einmal den Kapitän, den Bootsmann, den Söldner, Händler, den alten Seebären, einen Gelehrten, der Schiffsarzt oder auch der Wilderer. Ich glaube, es gibt noch den blinden Passagier und dann den Schiffskoch, ne?
Der Smoothie, genau. Die beiden waren damals über das Kickstarter des Originalspiels dazugekommen und wir haben die direkt mit dazugepackt. Das sind so die wichtigsten Rollen der Leute auf dem Schiff. Es kann natürlich auch alles weibliche Rollen sein. Es kann also auch der Bootsmann kann auch eine Bootsfrau sein oder es kann auch eine Kapitänin oder einen weiblichen Kapitän eher geben. Das historische Vorbild ist da, aber es wird sich nicht sklavisch an die Geschichte gehalten, sondern man erzählt eine neue Geschichte vor einem historischen Hintergrund. Also es ist kein historisches Reenactment, sondern es gibt diese Orte, die man spielt auch nicht wirklich. Es ist nicht wirklich die schottische Küste, sondern es sind fiktive Orte, fiktive Personen. Da man ja auch einen Fantasy-Anteil drin hat, eben auch fiktive Konflikte zum Teil. Zurück zu den Charakteren. Zusätzlich zu diesen Rollen, die man eben an Bord hat, gibt es, das hast du schon gesagt, Motive.
Und das ist eigentlich der interessante Teil. Also soweit so bekannt, die Charakterbücher, okay. Aber dieser zweite Teil, diese Motive, also als wir das vor, weiß ich gar nicht mehr, 2 Jahren oder so gespielt haben, fand ich den zweiten Teil wesentlich interessanter noch. Gut, der Kapitän, alles klar, weiß ich ungefähr, was er kann. Aber jetzt kommt der spannende Teil.
Genau, diese Rollen sind auch vergleichsweise simpel. Der Kapitän zum Beispiel, der sagt dir, welchen der 5 Attribute Verstand, Kraft, Schönheit, Haltung oder Jenseits er höher hat. Der Kapitän hat mehr Haltung als die anderen. Der sagt dir, du hast einen Sonderspielzug. Wenn der Kapitän jemanden Wichtigen trifft, dann darf er auf Haltung würfeln und vielleicht hat die Person schon von dir gehört. Er hat ein bisschen Ausrüstung, Kompass, ein Schwert, eine Uniform. Und im Grunde war das schon das, was den Kapitän ausmacht. Erst das Motiv macht dann den Kapitän zu einem vollen Charakter. Und diese Motive enthalten dann nochmal besondere Bande zu anderen Charakteren, noch 2 bis 3 besondere Spielzüge. Alles darauf ausgerichtet, welche Rolle erfüllt denn eigentlich dieser Kapitän innerhalb der Geschichte, die wir erzählen. Was für eine Art von Kapitän ist das denn? Und was ist sozusagen sein persönlicher Story-Arc oder seine persönlichen Probleme, die er mit in die Welt bringt.
Schauen wir uns die ganzen Motive mal an. Wir haben ja unter anderem verwandt oder liebend oder auch andersartig. Vielleicht lohnt es sich einmal, alle kurz vorzustellen, um den Zuhörern einmal einen Überblick zu geben. Was bedeutet denn verwandt?
Das spricht das Element aus der Spielwelt an, was ein typisches Element ist, und zwar, dass es Clans gibt. Es gibt Clans und große Familien, die eben über Inseln hinweg verbunden sind und Blut ist dicker als Wasser. Das heißt, und dieser Charakter gehört dann zu irgendeiner großen Familie oder einem Clan. Und der Spieler zum Beispiel, das fängt ja so an, sagt uns dann, wofür ist die Familie bekannt? Was machen die denn so? Gelten die als besonders jähzornig? Sind das besonders gerissene Typen? Sind das alte Schmuggler, wie auch immer? Und dann kann man eben im Spiel sich entweder so verhalten, wie es die Familie möchte, oder eben das als Vorteil einsetzen, indem man sagt, meine Familie weiß das, wie das läuft. Das vernetzt den Charakter ganz, ganz direkt mit der Spielwelt, dieser Inselwelt. Den Liebenden haben wir noch. Das ist dann was anderes, das ist individueller. Und da geht es dann darum, dass der Spieler oder die Spielerin dieses Charakters sich einen anderen Charakter aussucht, also entweder einen Spielercharakter oder einen Nichtspielercharakter, mit dem ihn eine tiefe Liebe verbindet. Und darum geht es dann für diesen Charakter, kann die Liebe erhalten bleiben, kann man seine Liebe beschützen oder wird die Liebe durch irgendetwas zerstört werden, was sich im Laufe des Spiels entwickelt. Es gibt die Möglichkeit, einen frommen Charakter zu spielen, kann man natürlich schauen, irgendeiner Religion anzugehören oder ähnliches, und dann ist man so ein bisschen so ein Leitfaden für die anderen Charakter. Andere können dich um Rat bitten und du musst dann sagen, was deine Lehre denn vorsieht. Man kann andere anspornen oder eben auch Maßregeln und zur Rechenschaft ziehen. Also auch weltliche Obrigkeit, die sich zum Beispiel dann falsch benimmt, auf diese Weise versuchen, dem gerechten Glauben zu unterwerfen. Also sieht schon, diese Motive sind nicht einfach nur ein Talent oder irgendwas, was dir eine Kampffähigkeit gibt, sondern das sind Möglichkeiten, die Charaktere direkt in das Spiel einzubinden oder in das Spielwelt zu vernetzen oder direkt schon dem Spielleiter auch zu sagen, in welche Richtung das Abenteuer gehen kann für diesen Charakter.
Das gilt, glaube ich, für den nächsten ganz besonders, der nämlich die Geheimnisse hütet der anderen oder die Geheimnisse kennt der anderen.
Genau, das ist der Vertraute. Der ist sehr gut darin, die Geheimnisse zu erfahren von Spieler- und Nichtspielercharakteren und kann dir entweder bewahren und sozusagen dich dieses Vertrauens als würdig erweisen und dadurch sich als guter Freund erweisen und dann helfen, oder eben diese andere mit diesen Geheimnissen, die er kennt, erpressen oder zumindest ja, die Oberhand über jemanden zu gewinnen.
Es gibt noch zwei etwas düsterere Motive. Unter anderem kann man geächtet sein oder auch andersartig. Gibt gerade in Verbindung mit eben entsprechenden Rollen, die man wählt, nochmal eine ganz besondere Würze.
Richtig. Zum Teil macht es auch Spaß, diese Motive dann erst nach und nach sich selber anzuschauen. Aber der Geächtete, der ist das genaue Gegenteil von dem Verwandten. Der ist allein. Der ist ausgestoßen aus diesen Gemeinschaften, diese enge, traditionelle Gemeinschaften, die auf dieser Insel leben, aber er gehört nicht dazu oder nicht mehr. Irgendwas hat er getan, was ihn zu einem Ausgestoßenen gemacht hat. Das ist eine Schwäche, aber es macht ihn auch stark. Es macht ihn härter, weil er es geschafft hat, sich mehr durchzuschlagen, kann er sehr gefährlich sein oder auch sehr gefährlich wirken auf diese Art und Weise auf Leute. Aber vielleicht rehabilitiert er sich. Das ist auch so ein Teil der Geschichte. Er ist sozusagen so eine Wildcard. Also er steht außerhalb des Gesetzes gewissermaßen, aber kann dadurch Dinge tun, die anderen vielleicht verschlossen sind. Bei dem musste ich übrigens sehr stark an den Mr. Delaney aus Tabu denken, Netflix-Serie mit Tom Hardy, mit und über Tom Hardy. Das wäre ein Tabu ist nämlich auch neben Moby Dick auch kein schlechtes Vorbild für So tief die schwere See. Zeit stimmt ungefähr, Setting maritim stimmt auch, Okkult ist es auch dabei. Kurz, wer es geschaut hat, Tom Hardys Delaney wäre ein geächteter Söldner in diesem System. Ziemlich genau sogar.
Ah, nicht schlecht, habe ich noch gar nicht gesehen, die Serie. Ich komme zu nichts.
Ja, und der Andersartige, das ist dann sozusagen der Wink an alle, die sich gefragt haben, wo ist denn eigentlich der Cthulhu, den ich am Anfang erwähnt habe? Ein andersartiger Charakter, sieht zwar aus wie ein Mensch, ist es aber nicht.
Heißt aber nicht, dass er zwangsläufig ein Fischmensch sein muss oder so.
Das ist das erste, woran alle denken, der Fischmensch könnte es sein. Aber nein, es könnte irgendetwas sein. Es könnte auch ein Geist sein oder ein Engel oder ein Ghoul, hatte ich auch schon in der Runde. Es kann irgendetwas sein, es muss auch nicht böse sein. Es ist nur etwas Übernatürliches. Dieser Charakter hat durch seine Andersartigkeit eben gewisse Fähigkeiten, die übernatürlich sind und möglicherweise auch übernatürlich mächtig sind. Aber natürlich auch das Problem, dass ihn in seiner wahren Form, die er dann annimmt, besser keiner sehen sollte, denn das sorgt dann in einem abergläubischen Gegend wie dieser Inselwelt sicherlich für Probleme.
Wie gesagt, diese Mischung aus den beiden Dingen, Rolle und Motiv, fand ich sehr spannend, gerade bei der Charaktererschaffung, weil man wählt zuerst seine Rolle und dann anschließend das Motiv und dadurch bekommt während der Charaktererschaffung der Charakter nochmal ein sehr viel runderes Bild. Das fand ich sehr beeindruckend, als das bei unserem Testspiel.
Ja, die meisten spielen den Kapitän eben wie den Kapitän. Einigermaßen ähnlich. Ja, Vorbilder, aber ein gläubiger Kapitän oder ein geächteter Kapitän oder ein liebender Kapitän, das sind plötzlich ganz andere Charaktere und die handeln anders und die haben ganz andere Rollen zu erfüllen in dem, was da passiert.
Vielleicht nutzen wir die Zeit und bauen uns noch jeweils einen Charakter. Wie gesagt, es geht ja sehr schnell und glaube, das zeigt dann nochmal ganz deutlich, wie man die Sachen einmal abhandelt.
Dann fang doch einfach mal an.
Ich habe mich für den alten Seebär als Rolle entschieden. Das heißt, ich bin schon so lange auf See, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich damit angefangen habe. Ich beginne einfach mal mit meinem Namen. Da gibt's wie üblich eine Namensliste. Und meiner heißt Tom Brook. Das ist mein Name als alter Seebär. Ich bin ein Mann. Mein Blick ist geheimnisvoll. Mein Gesicht ist natürlich wettergegerbt, weil ich ein alter Seebär bin. Mein Körper ist massiv. Ich stelle mir eher sowas vor wie John Houseman bei am Anfang von The Fog, der die Geschichte erzählt zu den Kindern am Lagerfeuer.
Ja. Also so ein alt Captain Blaubär.
Ja, so in die Richtung. Ja, nur weniger blau. Alte Matrosenkluft mit Schiffermütze. Das ist meine Kleidung, die ich trage.
Mhm.
Und damit wäre sozusagen erstmal der Hintergrund, also meine Erscheinung und meinen Namen abgearbeitet.
Genau, wir sehen die Attribute, die du hast. Du hast 5 Stück. Verstand, um klug zu sein. Kraft, um stark zu sein. Schnell zu sein. Schönheit, um sowohl gut aussehen, als auch charismatisch zu sein. Mhm. Haltung, um schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren und einen kühlen Kopf zu wahren. Und Jenseits, das ist ein Gespür, das ist sozusagen das Setting-Element, das, was bei Apocalypse World der Mahlstrom wäre. Also es gibt in der Welt übernatürliche Dinge und die sind immer da. Die See spricht und murmelt ständig zu den Leuten, die zuhören können. Und du kannst das. Der alte Seebär beginnt mit dem höchsten Wert +2 auf Jenseits.
Dann kann ich noch weitere Attribute verteilen. Ich entschließe mich dazu, dass meine Kraft ebenfalls +2 ist. Dann habe ich eine Schönheit -1 und Verstand und Haltung ist dann 0.
Okay. Du kriegst als Seebär einen Sonderspielzug am Anfang, der heißt Die See spricht. Und der besagt, wenn du etwas Interessantes aus dem Meer betrachtest oder in der Hand hältst, dann würfle auf +Jenseits. Bei einer 10 plus stellst du 3 Fragen, bei einer 7 bis 9 stellst du 1 Frage. Um es praktisch zu machen, was für ein Gegenstand könnte denn dein alter Seebär gerade aus seinem Netz gefischt haben und betrachten? Was könnte das sein?
Das ist eine alte Flöte, die er findet. Mhm. Von Algen und Muscheln schon verkrustet, aber immer noch als Flöte zu erkennen.
Okay, und da könntest du uns zum Beispiel auf Jenseits würfeln und dann 3 oder 1 der folgenden Fragen stellen. Kannst du überlegen, sozusagen, wer hatte es vor mir zuletzt in der Hand? Wer hat es hergestellt? Welche starken Gefühle sind kürzlich in seiner Nähe erlebt worden? Welche Worte sind kürzlich in seiner Nähe gesprochen worden? Oder was ist kürzlich hiermit gemacht worden? Alles Fragen, die du in diesen Gegenstand stellen könntest und die Spielleitung, ich in diesem Fall, würde dir wahrheitsgemäß diese Fragen beantworten. Aus irgendeinem Grund wüsste der alte Seebär eben, was es damit auf sich hat.
Er ist ja weit rumgekommen. Aber viel spannender ist natürlich, bei einem Misserfolg verschlimmert der Spielleiter die Lage. Das bedeutet also, irgendein Matrose nimmt die Flöte und pustet hinein.
Zum Beispiel, also das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich kann ja trotzdem eine Frage beantworten, aber irgendwas, oder die Leute sehen das und sagen, oh nein, wirf die wieder rein, das ist ein Fluch und dann musst du die Entscheidung treffen, tust du oder tust es nicht. Oder du wirst besessen von der Flöte und
kannst nicht aufhören, sie zu spielen.
Zum Beispiel, irgendwas in der Art, dann würden wir uns das überlegen und dann geht's sozusagen weiter. Auf jeden Fall, man sieht, es passiert immer etwas Interessantes, was die Story weitergeht. Okay, das war dein Sonderspielzug, das kann nur der alte Seebär und sonst niemand. Und du hast noch ein paar Bande zu anderen Charakteren. Das ist ähnlich wie bei Dungeon World. Das würde man dann am Schluss mit der ganzen Gruppe noch machen. Wie stehst du zu den anderen Charakteren?
Als Beispiel, um mal was zu nehmen, ist, du musstest irgendjemandes Eltern versprechen, auf dieser Reise auf ihn oder sie aufzupassen. Dein Charakter zum Beispiel, habe ich dann den Eltern versprochen, ich habe ein Auge auf dich.
Man startet also schon mit gewissen Hintergründen zusammen, als was bei der Crew eines Schiffes auch irgendwie naheliegt.
Wobei ich mag dass ein anderer Charakter ebenfalls nachts die Geräusche hört. Das ist schön. Hat man auch gleich so einen kleinen Abenteuerwink für den Spielleiter.
Und das ist auch nett am Tisch zu fragen sozusagen. Hier steht, einer von euch hört auch nachts die Geräusche. Hat einer von euch Bock drauf, das zu machen? Das heißt, diese Bande sind nicht nur für mich, sondern die sind auch für den Rest der Gruppe. Und dann werden auch die angeregt. Eigentlich wollte ich da nur einen ganz biederen Händler spielen. Aber was ist, wenn er nachts auch übernatürliche Geräusche hat, die er nicht versteht? Deswegen halt einen Seebär irgendwie. Und schon hat man was zusammen. Ne?
Allerdings, diese Bande werden nicht aufgelöst, oder?
Die können aufgelöst werden. Wenn ich sage, am Ende sozusagen eines Story-Arcs, das hier hat sich jetzt erledigt, wir haben gelöst, woher die Stimmen kommen. Wir haben erfahren, das war mal eine tote Frau oder so, die aus dem See zu mir gesprochen hat. Und wir haben sie zur Ruhe gebettet. Dann ist diese Bande aufgelöst und dann darf ich mir neue schreiben.
Okay. Wie ist das denn hier? Bei Dungeon World werden ja die Bande aufgelöst und dann kriegt man Erfahrungspunkte. Wie ist es denn bei So tief die schwere See?
Also So tief die schwere See ist weniger D&D und mehr Seemannsgarn-Geschichte. Und Erfahrungspunkte spielen keine sonderlich große Rolle. Es gibt sogar gar keine in diesem Spiel. Gleich ist, dass ich auf die Anzahl meiner Bande zu einem Charakter würfle, um ihm zu helfen oder jedenfalls etwas abzuhalten, was er gerade tun will. Also Einfluss habe über ihn oder ihn unterstützen kann. Aber die Stufenaufstiege gewissermaßen sind hier noch erzählerischer. Also man erwirbt im Grunde, das ist das Einzige, um mächtiger zu werden, sozusagen ist, man erwirbt Kenntnis über etwas. Also zum Beispiel, angenommen, es ging in unserem Abenteuer um Meerjungfrauen. Und wir haben das Abenteuer fertig gespielt, dann könnte mein Charakter sagen, es ist nämlich ganz einfach so, man steigt eine Stufe auf, man bekommt eine Verbesserung, wenn das Abenteuer abgeschlossen ist. Punkt. Also man sammelt keine Erfahrungspunkte, sondern alle sozusagen bekommen etwas, wenn das Abenteuer zu Ende ist. Und dann könnte ich sagen, ich habe jetzt Kenntnisse mehr Jungfrauen. Ich habe gesehen, wie sie leben. Ich kann vielleicht ihre Sprache oder so. Und dann kann ich mir das aufschreiben und dann wird es für mich in Zukunft leichter, irgendetwas zu tun, was mit mehr Jungfrauen zu tun hat. Oder ich kann neue Bande bekommen oder ein neues Ergebnis für eins meiner Spielzüge schreiben oder sowas. Also ich verändere an dem Charakter etwas, aber es ist kein klassisches Erfahrungspunkte sammeln und Stufe aufsteigen, sondern eher ein, wie hat dieses Abenteuer mich geprägt? Ich muss auch, das ist auch interessant, zum Stufenaufstieg zwingend eine kleine Geschichte schreiben oder meine Erinnerung notieren, die mein Charakter an dieses Abenteuer hat. Also wie hat er eigentlich das gesehen, was da gerade passiert ist? Und was sind deine Konsequenzen, die er daraus zieht? Das ist eher der Stufenaufstieg.
Ja? Dein eigenes Logbuch sozusagen.
Genau, du hast ein eigenes Logbuch und dann kannst du diese Bande eben, auch wenn du sagst, das ist abgehandelt, dann schreiben wir jetzt einen neuen. Weil wir möchten ja welche Bande haben, denn die geben uns Bonus auf unsere Würfe miteinander. Aber wenn die nicht passen, dann hilft es natürlich einfach keinem.
Außerdem verändert sich natürlich die Umgebung, wenn die Charaktere irgendwas tun.
Aber ich glaube, über die Setting- und Abenteuerstrukturen endlich sprechen wir in der nächsten Sitzung. Erstmal muss der alte Seebär noch sein Motiv auswählen.
Genau, das stimmt. Ich habe mich dazu entschieden, den Verwandten zu nehmen. Also Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Und das bietet mir die Möglichkeit, noch ein weiteres Band zu knüpfen, ein besonderes Band. Und da kann ich sogar einen der Spielercharaktere zum Beispiel ertragen, der mit zu meiner Sippe gehört.
Plötzlich gibt es sogar ein Familienband an Bord des Schiffes und irgendwer gehört zu der Familie, die du dann eben ausschreibst, mit allem Positiven und Negativen, was dazugehört. Ja.
Das führt nämlich jetzt zu einigen Fragen.
Genau, es gibt einige Fragen. Also du musst deine Verwandtschaft beschreiben. Also was schätzt oder wünscht meine Verwandtschaft? Was hast du oder fürcht sie? Was ist die Schwäche oder was ist die wichtigste Tradition deiner Verwandtschaft? Kannst du eine dieser Fragen mal rasch beantworten?
Die Schwäche meiner Verwandtschaft ist natürlich das Gold. Wir waren immer sehr arm und darum haben wir angefangen, Gold zu horten, damit das nicht wieder passiert, dass wir nie wieder in die Armut zurückfallen.
Die Familie Brooke ist also berüchtigt dafür,
Geld zu raffen. Geizig zu sein.
Aha, sehr gut. Dann verbinde deine Verwandtschaft mit einem bestimmten Attribut. Also deine Verwandtschaft, ein bestimmtes Attribut beschreibt deine Verwandtschaft, was wir haben. Ja, Verstand, Kraft, Schönheit, Haltung oder Jenseits. Und warum? Ich würde zum Beispiel sagen, Verstand.
Bei der Gier hätte ich jetzt auch gesagt, es wäre der Verstand.
Ja. Die sind klug, ja. Gerissen. Die können Leute über den Tisch ziehen und vermuten überall Leute, die ihnen was klauen wollen. Das ist die nach Verstand, die sind immer so.
Ja, und wenn jetzt du jetzt. Habe ich natürlich meinem Verstand 0 Punkte gegeben. Vielleicht bin ich jetzt nicht der Tollste in meiner Familie. Oder es würde sich lohnen, nochmal meine Attribute hin und her zu schieben.
Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Das wäre die Frage, die du stellst. Verschiebe ich jetzt nochmal vielleicht Kraft, die +2 auf Verstand? Oder bist du tatsächlich das schwarze Schaf der Familie, indem du gegen die Familienregeln verstößt, die immer gehalten? Du fährst auf See und du hortest das Gold nicht, sondern vielleicht anders. Aber das ist jetzt dein großer Spielzug auf Familienart. Der heißt, wenn du auf die Art und Weise handelst, für die deine Verwandtschaft bekannt ist, offenbare den Namen deiner Familie und würfle auf das Attribut deiner Familie. Also angenommen zum Beispiel, es geht um Gold. Du musst Gold finden, Gold raffen oder jemanden über den Tisch ziehen oder sowas. Dann würfelst du auf Verstand. Dann kannst du Bonuspunkte erhalten auf deine Würfel und ähnliches. Also wirst du dann einfach besser in dem, was du tust.
Weil ich ein Brook bin.
Weil du ein Brook bist. Aber mit diesem Wurf kannst du eben auch daneben semmeln. Und dann kann es sein, dass du die Stellung deiner Familie aufs Spiel setzt, dass deine Familie böse auf dich wird oder dass sich die Schwäche deiner Verwandtschaft eben offenbart und du vielleicht zu gierig wirst oder ähnliches. Also du handelst dann eben irgendwie so, wie deine Familie handeln würde, wie es eure Art ist, oder eben schlägst aus der Art in der Leben. Und das sorgt ja wieder für Probleme, die ich als Spielleitung anspielen kann.
Gleichzeitig befinden wir uns ja in diesem Setting, wo wir durchaus häufiger diese Familienstrukturen haben und diese größeren Clans. Und das bedeutet, wenn jemand anderes von seiner Familie erzählt, dann habe ich auch die Möglichkeit rauszufinden, was das für Leute überhaupt sind.
Genau, wenn du triffst dann irgendeinen Joseph McGordon oder so, dann kannst du ebenfalls wieder auf Verstand würfeln und kannst du sagen, ja Moment, die McGordons. Das sind die McGordons von Wentbrook, die kenne ich. Die sind die besten Kumpels hier von immer gewesen, von dem englischen Lord, der hier in der Gegend sitzt und sind so die Handlanger von dem zum Beispiel.
Und den hassen wir, diesen Lord.
Den hassen wir zum Beispiel. Und die hassen den eigentlich auch, aber die leben eben auf dem Land und können nicht anders, so zum Beispiel. Und bei einem Misserfolg, wenn du irgendwo fragst, dann hat deine Familie Schulden bei dieser Familie.
Ja, das ist eigentlich sehr schön. Das sorgt dann gleich dafür, dass man sich noch ein bisschen weiter in den Konflikt stürzt.
Genau, es spielt damit, dass auch du als Spieler noch nicht von Anfang an alles über den Charakter und seine Familie weißt. Du hast keine 50 Seiten Vorgeschichte, die brauchst du auch nicht. Grundlage von diesen PBTA-Spielen ist ja immer Spiele, um rauszufinden, was passiert. Du lernst deinen Charakter auch erst mit der Zeit kennen. Du lernst erst, wie steht seine Familie zu ihm, was hat die Familie eigentlich für Feinde und so weiter. Eben durch deine Würfelwürfe findest du das nach und nach heraus. Und man hat jetzt schon den Eindruck, allein dieser alte Seebär mit seinen Verwandtschaftsbeziehungen in einer dynamischen Spielwelt, der hat schon genug Material, den könnte man eigentlich schon als in One-on-One spielen, oder?
Wäre, glaube ich, schon nicht ganz verkehrt. Die Bande kommen dann vielleicht nicht ganz so stark zum Tragen, wenn man nur One-on-One spielt.
Da bräuchte es NSCs. Man kann die Bande auch zu NSCs knüpfen, in diesem Fall, was bei Dungeon World ja nicht geht. Hier geht es. Also theoretisch ist es auch denkbar, eben ein sehr dichtes Story-Game mit einer sehr geringen Spieleranzahl zu spielen.
Ja, denke ich auch. Das könnte ganz gut funktionieren. Ich muss ja außerdem sagen, das 19. Jahrhundert ist ja ohnehin eine Vorliebe von mir. Und nautische Settings sind nicht schlecht. Ich habe mal ein ganz interessantes Ding gelesen. Da hat das einer nach Kingsport verfrachtet. Da kamen alle Leute aus Kingsport.
Ja, das würde auch sehr gut passen auf einer Zeit.
Ja, fand ich auch nicht schlecht. Innsmouth ist schon fast ein bisschen zu krass. Das wäre dann
Innsmouth ist zu
deutlich. Aber ja. Kingsport passt richtig gut.
Aber man hat ja auch Sumatra Queen. Du hast so Schiffe, Segelschiffe gibt die ersten. Dampfschiffe, es gibt eben im Hintergrund des British Empire irgendwo. Das heißt, es gibt auch Kontakte nach Indien und nach Afrika und nach China. Und vielleicht auch einzelne Personen von dort kommen auch dorthin. Oh, ganz jetzt gerade draußen, Videospiel Anno 1800.
Stimmt, ja.
Ja, sagen wir, die erste Bevölkerungsstufe von Anno 1800. Die Farmer in ihren kleinen Häuschen, Wäschelein dazwischen, irgendwo an der Küste und fährt dann Segelschiff und Dampfschiff lang und beliefert. Das ist auch schön. Also ungefähr so.
Ja, so dieses Richtung Level, das, ja.
Genau, nach und nach kommt die Industrialisierung und wird dann alles umkrempeln und die Farmer werden vielleicht zur Arbeit oder müssen wegziehen. Ja, und irgendwo ist dann halt der alte Seebär, der mit seiner Familie und der anderen Familie herumhadert.
Und die Geheimnisse des Meeres kennt.
Genau, über die sprechen wir aber in einer späteren Folge, denn wie gesagt, das Seemannsgarn wäre ja nichts ohne ein paar übernatürliche Elemente. Und da gibt es sehr viel, was sich aus der schottischen und keltischen und hybriden Folklore speist. Und da gibt es einiges Spannendes noch zu erzählen.
Ich denke, dann haben wir für diese Episode das System einmal kurz vorgestellt, die Charakterschaffung gezeigt und können uns dann beim nächsten Mal dem widmen, was man dann grundsätzlich so spielt. Wer Interesse bekommen hat, kann natürlich jetzt bei unserer Vorbestellungsaktion noch mitmachen und wir hoffen natürlich, dass wir das ein oder andere Interesse wecken konnten. Denn ich fand von den Powered by the Apocalypse Spielen war es eigentlich so eines der interessantesten Sachen und auch ein bisschen ungewöhnlicher als Dungeon World beispielsweise.
Es ist ungewöhnlich auf jeden Fall. Die Regeln sind noch einfacher, würde ich sagen. Also noch stärker dreht auf das Erzählen einer spannenden, tragischen, mitreißenden Geschichte. Und wenn ihr das mögt und den Klang der Wellen gerne hört, dann seid ihr hier richtig.
Sehr gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Das Musikstück aus dem Intro heißt Misery, stammt von Damiano Baldoni und ist aus dem Album Lost Dynasty. Das ist alles unter Creative Commons Lizenz erschienen. Ich habe einen Link zu dem Album unterhalb dieser Podcast-Episode gepostet. Das Ganze gibt's nicht mehr im Free Music Archive, das ist nämlich leider tot. Das gibt's jetzt nur noch bei archiv.org. So, das war das Rechtliche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!